Herzlich willkommen hier bei uns an der Bibliotheke. Ich bin Sabrina.
Und ich bin Lisa. Und gemeinsam halten wir hier regelmäßig Thekentalk über Bücher.
Herzlich willkommen.
Also ich freue mich ja erstmal. Genau, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder an der Bibliotheke sitzen. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn wir hier herzlich willkommen nicht nur in den leeren Raum sagen, sondern auch Zuhörer das hören. Es ist jetzt schon das dritte Buch. Ich bin da sehr fasziniert von uns. Wir hatten mal an eins pro Monat gedacht und jetzt ist die Aufnahme Ende Januar und wir haben das dritte Buch. Ich habe ursprünglich gedacht, wenn wir diese Geschichte starten, schaffe ich es dieses Jahr viel, viel mehr zu lesen als letztes Jahr, weil ich ja mindestens 12 Bücher lesen muss. Und eigentlich sind wir jetzt, glaube ich, so gut im Rennen, dass ich vielleicht dieses Jahr mehr als 12 Bücher lesen werde.
Ah, das glaube ich schon.
Das finde ich gemessen an den letzten Jahren einen ziemlich coolen Schnitt. Schon jetzt. Ja, und das dritte Buch, das war jetzt ja wieder eins, was ich ausgesucht habe. Und letztes Mal haben wir das ja nur so angeteasert, was es werden könnte. Da hatte ich ja meinen riesigen Stapel Bücher. Und ich habe mich letztlich dann doch für das entschieden, was nicht auf dem Stapel lag, sondern was ich schon angefangen hatte zu lesen. Das war Untenrum frei von Margarete Stokowski. Und ich hatte es angefangen zu lesen tatsächlich, bevor wir unsere erste Aufnahme gemacht haben. Das heißt, ich habe dieses Buch quasi beim Lesen unterbrochen, um dann das Britney-Buch zu lesen. Und wusste irgendwie gar nicht mehr, was in den ersten 40% des Buches stand. Hab dann auch kurz überlegt, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder nicht. Und hab's dann einfach nochmal von vorne angefangen zu lesen. Ja, und drauf gekommen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es mir zuerst begegnet ist. Wahrscheinlich ist das zigfach in irgendwelchen Insta-Stories oder sowas aufgepoppt. Auf jeden Fall war mir der Titel ein Begriff und dann irgendwann hat BookBeat den quasi ausgespuckt bei den Empfehlungen und ich habe es mir auf meine Liste abgespeichert und habe das angefangen zu lesen an Silvester, weil mich die ganze Knallerei so gestresst hat und ich brauchte was, um mich abzulenken. Dann habe ich Musik auf die Ohren gepackt und das Buch angefangen. Ja, und dann ja, habe ich dich dazu verdonnert, es auch zu lesen.
Und wie fandest du es denn? Also du kanntest, also wusstest du schon, was dich erwartet? Also du hast mich ja quasi voll ins Blaue rein. Also ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Doch, ich hatte einen Anhaltspunkt. Du hast zu mir gesagt in der letzten Folge, dass es lustig ist. Und ich muss sagen, ich fand es überhaupt nicht lustig.
Genau, ich fand an ein paar Stellen fand ich es anfangs ganz lustig, aber jetzt so im Nachhinein
war kein lustiges Buch.
Ich weiß nicht genau, ob es einfach über die Strecke für mich auch unlustiger geworden ist. Aber ich hatte den Anfang besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt finde. Nee, also so richtig geil fand ich es nicht. Es war ein Buch, wo ganz, ganz viele Stellen drin vorkommen, in denen ich mich wiedergefunden habe. Vor allem auch am Anfang. Aber ich habe ja schon mal gesagt hier, dass ich mit diesen Spiegel-Bestseller-Dingern irgendwie ein Problem habe und da vielleicht mal ganz weit von weggehen sollte.
Kannst du kurz sagen, worum es geht?
Man konnte es lesen.
Kannst du das kurz zusammenfassen? Also, es ist schwierig bei dem Buch.
Ich finde es sau schwer, das zusammenzufassen, worum es geht. Ja, das ist, es ist ein feministisches Buch und es geht um ganz, ganz viele Punkte, an denen man als Frau eben eigentlich noch gar nicht gleichberechtigt ist. Es zeigt ganz, ganz viele Probleme auf und es setzt das ganz oft in den Kontext zu dem, was die Autorin erlebt hat. Und ich glaube, von daher ist es ein Buch, an das viele Leute anknüpfen können, weil ich glaube, dass da tatsächlich sehr viel von dem, was sie erlebt hat, Dinge sind, die nahezu jede Frau in unserer Gesellschaft irgendwie erlebt. Aber das macht es so als Frau halt irgendwie auch langweilig, es zu lesen. Es ist halt einfach...
Ich war froh, als es zu Ende war.
Es fühlt sich für mich an wie eine Biografie. Ja, genau. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als hätte jemand meine Biografie pauschalisiert aufgeschrieben. Und das nervt mich. Also mich nervt schon auch, dass die Scheiße, die ich erlebt habe, offensichtlich so pauschalisierend runtergeschrieben werden kann, dass ich hatte das Gefühl, dass es also wirklich die Autorin in diesem Buch völlig ersetzt werden könnte durch einen Haufen meiner Freundin. Also ich kenne auch diese ganzen Erlebnisse eben von meinen Freundinnen. Und das ist, man hat immer so, glaube ich, so ein bisschen diese Hoffnung, dass das vielleicht die eigene Bubble betrifft, aber allen anderen geht es viel besser oder geht es da anders. Ja, und das nervt. Aber wahrscheinlich ist das der Anspruch von feministischen Büchern.
War das in der ersten Hälfte, wo du dich besonders wiedergefunden hast, so, wo sie so rückblickend quasi ihre Kindheit so beschrieben hat, oder eher so in der zweiten Hälfte, so mit Belästigung, Männer und so, Berufswelt, sage ich jetzt mal. Oder eher so in der ersten Hälfte, wo sie Kind war und manches
sagt. Sehr viel in der ersten und in der Schulzeit und in der Jugend und so. Ich habe mir tatsächlich auch Sachen aufgeschrieben dazu. Das war auch tatsächlich was, ich hätte, glaube ich, nonstop dazu mir irgendwelche Sachen aufschreiben können. Blöderweise habe ich es in einem Notizbuch und im Handy und als Lesezeichen im Buch mir aufgeschrieben. Das heißt, das wird etwas chaotisch. Also ich fand einmal wirklich diese Schwierigkeit mit dem Begriff, was sie dann halt als untenrum umschreibt, was man ja eben wirklich so tut. Das erzählt sie ja als Kind an einer Geschichte, wo sie mit dem Fahrrad stürzt und sich, ich weiß nicht, ob am Lenker, am Sattel irgendwie prellt sie sich die Vulva und das tut weh. Und sie sagt als Kind nichts, weil man schämt sich ja dafür. Da darf ja nichts wehtun, da darf ja nichts passieren. Über den ganzen Bereich spricht man nicht und dementsprechend, ja, behält sie das für sich, dass sie eigentlich Schmerzen hat und sich verletzt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da als Kind ganz genauso verhalten hätte. Das ist so die erste Stelle, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dass ich so ein bisschen eben auch als ein Zeichen von Schwäche gewertet hätte, das zuzugeben, wenn ich mir da wehgetan hätte. Also von daher, und da waren so ein paar so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, gerade das als Kind, das wären Sachen, die bei mir auch so ähnlich gelaufen wären.
Also ich muss sagen, ich hatte in der ersten Hälfte des Buchs extreme Probleme, mich da wiederzusehen irgendwie, weil, und auch mein Kind, also auch meine Tochter nicht. Gut, das Buch ist von 2016, glaube ich, und die meisten Studien sind von, keine Ahnung, 2011 oder so, die sie dann da auch so ranbringt. Deswegen habe ich mir manchmal so gedacht, vielleicht ist das Buch auch, wenn ich jetzt über meine Tochter nachdenke, vielleicht ist das Buch schon ein bisschen alt, ne? Dass ich das da einfach nicht sehe. Also ich kann nicht null. Also wirklich hatte da ganz, ganz wenig Punkte, wo ich dachte, ah ja, Gott, das könnte ich gewesen sein oder so. Aber dann kam auch nochmal so ein Satz von ihr, wo sie sagte, dass sie Leute oder auch Freundinnen hat aus dem Osten und da ist das anders. Und ich bin auch ein Kind aus dem Osten. Und vielleicht ist das sogar ein bisschen das war halt anders bei uns. Also, weiß ich nicht, vielleicht finde ich mich da nicht wieder. Ich fand die erste Hälfte extrem anstrengend.
Ich fand tatsächlich die zweite Hälfte viel anstrengender.
Ja, nee, siehst du, da habe ich mich gesehen, so mit den mit Männern und diesen Sprüchen und im Job und was mir da alles so passiert ist, da muss ich sagen, aber Kapitel 5 kann ich mich zum Beispiel dran erinnern, habe ich auch mal komplett bin ich komplett gedanklich abgeschweift und habe dann was.
Welches war denn Kapitel 5?
Ich glaube. Ich weiß, dass es Kapitel 5 war, weil ich weiß auch, warum ich da. Ich bin da nämlich hängen geblieben an. Wusstest du, dass Ameisenigel kein Arschloch haben?
Nee, wusste ich nicht. War auch eine bemerkenswerte Erkenntnis, die mir da. Weltherrschaft im Alltag ist Kapitel 5.
Ihre ganze Philosophie, ihr Philosophiestudium und was sie da alles. Ne? Das ist mir, da muss ich sagen, da bin ich gedanklich oft. Abgehauen irgendwie, weil ja. Der Ameisenigel hat mich zwar wieder gekriegt.
Ich kenne diese Typen.
Ne?
Also ich kenne diese Art Typen, die sie da beschreibt, zu gut aus dem Studium. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich so der auch wieder sehr pauschalisiert, das ist der deutsche Student. Überheblich, glaubt, die Welt gehört nur ihm. Er wird später mal was ganz Großes. Und irgendwie auch die ganze Zeit auf der Suche nach dem Weibchen, was er an den Herd stellen kann, weil das irgendwie immer noch so drin ist, dass das die Aufgabe im Studium ist, denjenigen kennenzulernen oder diejenige kennenzulernen, die man später heiratet und mit der man Kinder kriegt. Und die mir da begegnet sind, waren alle mit sehr, sehr konservativen Vorstellungen davon, was meine Rolle dabei sein sollte, gesegnet. Und dementsprechend waren da also viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, da fällt mir ein Name zu ein. Und hier auch ein Name und
ja. Ja, da musste ich, habe ich auch viele Sachen wieder gefunden, so in meiner beruflichen, am Anfang meines Berufs oder so, ja doch. Schade, ne, eigentlich, dass das so
viel. Ja, also für mich war Ja, eigentlich ist es echt traurig. Was sagst denn du zu dem Thema, als kleines Mädchen für einen Jungen gehalten werden? Das ist auch was am Anfang. Also sie sagt ja, sie hat versucht, durch eine hohe Stimme, durch Piepen, deutlich zu machen, dass sie ein Mädchen ist, weil sie irgendwie einen komischen Haarschnitt hatte und die Kleidung ja eher neutral war. Also es ist eine Szene, die sie ja beschreibt, wo irgendwie die Erzieherinnen im Kindergarten nicht sicher sind, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Oder die eine Erzieherin fragt jedenfalls die andere. Und ich glaube, trug sie Kleidung von einem Bruder oder von einem Verwandten. Aber jedenfalls war es also nicht eindeutig Mädchenkleidung, sondern sie hat einen Mireille Mathieu-Haarschnitt, weil ihre Mutter die gut findet und irgendwie einen Pulli mit Teddy an oder sowas. Und findet das ganz furchtbar, für einen Jungen gehalten zu werden. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden. Ich erinnere mich sehr deutlich, wie ich neben dem Kinderwagen meiner Schwester stehe und irgendwie eine Frau, ich gucke auf Mantelhöhe, so auf die Taschen, typischer beiger Mantel der frühen 90er oder End-80er, und diese Frau fragt meine Mutter, oh, ist das ein Mädchen oder ist das ein Junge? Und ich hatte eine rosane Jacke an und ich war so empört, dass ich mit der rosanen Jacke für einen Jungen gehalten werden konnte, dass mir das bis jetzt präsent ist, und ich wollte danach unbedingt lange Haare haben. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass meine Haare lang werden mussten, weil ich nicht für einen Jungen gehalten werden wollte.
Krass.
Und dann später, so Ende der Grundschule, kam so der Umbruch. Da hat ein Nachbar über mich gesagt, Lisa ist ja eh ein halber Junge, weil ich auf Bäume geklettert bin und so. Und das war für mich ein Kompliment. Das habe ich direkt so eingestuft, aha, halber Junge, das ist wohl was Gutes. Da musst du jetzt also mehr machen in der Richtung.
Du bist tough und so. Vielleicht auch. Mutig und so.
Ja, genau. Das war so ein sich durchsetzen können, mutig Dinge machen, die nicht alle Mädchen machen. Aha, ne? Die eine, die das macht, während die anderen alle so mädchenhaft sind und so. Das ist die Pick-Me-Girl-Geschichte, hat bei mir in der dritten Klasse angefangen.
Okay.
Also das, von da, in den Sachen habe ich mich halt sehr wiedergefunden.
Nee, ich nicht. Also ich hatte sowas nicht. Ich hatte auch schreckliche Frisuren und meine Mutter hat mir auch die Haare geschnitten selber und so. Und ich hatte auch die Klamotten von meinem Bruder an und so, aber es ist halt einfach, das wurde einfach akzeptiert.
Also ich hatte auch einen eigenwilligen Modegeschmack. Also ich bin mit einer Unterhose auf dem Kopf als Mütze in den Kindergarten gegangen, weil ich das ultra schick
ja
fand. Das habe ich voll durchgezogen. Mehrfach. Aber für einen Jungen gehalten werden wollte ich trotzdem
okay,
nicht.
Okay, ja, wollte ich vielleicht, also weiß ich gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn jemand gesagt hätte, ist das denn ein Mädchen oder so. Wie gesagt, teilweise wollte ich halt auch wie ein Junge aussehen. Das war eigentlich immer, wenn dann, hätte ich das wahrscheinlich so schon in Kauf genommen. So. Aber vielleicht kann ich mich auch einfach nicht dran erinnern, an die Zeit, wo sie da jetzt drüber spricht, weil das war ja, da war sie ja sehr klein noch, ne? Da habe ich keine Erinnerung, dass da irgendwie was. Aber naja, wie gesagt, ich fand manche Aussagen, die haben für mich schon fast wieder so alles denn kaputt gemacht bis dahin. Also viele Sachen fand ich cool, viele Sachen fand ich auch störend. Zum Beispiel, dass sie sagt, dass sie das Geld für diese Zeitschriften oder so besser in Drogen investiert hätte. Wo ich so dachte, soll das jetzt ein Witz sein? Finde ich doof irgendwie. Das fand ich, da dachte ich, da kommt vielleicht danach nochmal was. Aber da kam nichts mehr. Das hat sie so stehen lassen. Oder, warte mal, fällt mir noch was ein? Das war auch in Kapitel 5, glaube ich, wo sie sagt, sie hat sich für dieses Studium dann doch eingeschrieben, weil sie davon ausging, dass sie sich, bevor sie 30 ist, sowieso selbst umgebracht hat, haben werden wird. Und da dachte ich so, hä? Mhm. Das weiß ich auch nicht. Irgendwie macht das dann was kaputt. So, ne? Ich war gerade so bereit zu sagen, okay, ich komme mit dir mit, ich will jetzt auch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, weil eigentlich bin ich da nicht so, ne? Ich mache mir zwar Gedanken so, aber dann, sie zwingt einen ja, sich mehr Gedanken drum zu machen. Nicht nur so, wie man will, sondern wenn man das Buch liest, dann merkt man entweder, man macht jetzt da mit oder man klappt es zu. So, und weil du dir das Buch ausgesucht hast und ich mir es lesen musste, muss man eben bereit sein und sagen, okay, gut, dann tauchen wir mal ein bisschen tiefer und dann gucken wir uns das nochmal an, diese ganzen gesellschaftlichen Geschichten da, ne? Aber wie gesagt, diese manche Aussagen da, dann auch noch dieser Ameisenigel, hat mich fertig gemacht. Da dachte ich so, dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Das mit diesen Drogen und so, das kannst du nicht einfach so hinklatschen. Du kannst nicht alles super ernst meinen und dann so eine Aussage machen, weil dann geht der Zuhörer davon aus, das meint die auch so.
Ich bin mir nicht mal so sicher. Also ich verstehe so ein bisschen, ohne dass ich es gut fände, dass das so hingeklatscht wurde. Also ich bin da auch stutzig geworden an dieser Stelle mit den Drogen. Aber das, was diese Zeitschriften in einem kaputt machen, also vielleicht muss man das auch nochmal dazu sagen, es geht um so Zeitschriften wie die Bravo und das Bild, was die von Beziehungen vermitteln und das Bild, was die vor allem von weiblicher Sexualität vermitteln. Und später dann Bravo Girl, Mädchen und alles, was es in diesem Spektrum so gibt. Und mir ist aufgefallen, ich glaube tatsächlich, dass diese Zeitschriften sehr, sehr viel kaputt machen. Vielleicht tatsächlich auch ähnlich zerstörerisch sein können, wie das manche leichte Drogen sein können. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie mit Heroin vergleichen könnte. Aber vielleicht der Schaden, den es anrichtet, regelmäßig diese Besäufnisse, die eben auch, ne, sie beschreibt diese Bacardi Breezer Alkopops-Zeit. Also ich würde sagen, dass das vielleicht tatsächlich schon einen ähnlichen Schaden anrichten kann an einem Menschen, weil das eben, das eine ist zwar das Körperliche, das andere ist eher das Seelische, aber dieser Druck, einem Bild zu entsprechen, äußert sich dann ja meistens eben auch im Körperlichen. Sie beschreibt, dass es für sie geil ist, nur einen Zwieback und einen Apfel an einem Tag gegessen zu haben. Sie ritzt sich später sehr stark, also so, dass sie irgendwann nur noch Platz an den Füßen
findet. Nach dieser Vergewaltigung, glaube ich.
Genau, also das sind ja alles so, aber dass sie diese Vergewaltigung nicht als Vergewaltigung einstuft zu dem Zeitpunkt, liegt ja auch mit an diesem Bild, was sie vorher zeichnet, wie diese Zeitschriften eben die Sexualität definieren. Also es geht darum, in den Zeitschriften wird eigentlich nur beschrieben, wie kannst du das so machen, dass der Typ das möglichst geil findet.
Ja, das hat mich auch total schockiert.
Bei mir war das, ich habe da drin sehr, sehr viel wiedergefunden. Ich habe diese Zeitschriften früher halt auch viel gelesen. Ich habe auch innerhalb einer Beziehung oder ja innerhalb von zwei Beziehungen eigentlich so eine ähnliche Vergewaltigungssituation erlebt, in der ich nicht realisiert habe, was das war, bis ich aus der Situation raus war und mir dann gedacht habe, was für ein Arschloch ist das eigentlich? Ich bin beide Male sofort gegangen und hatte beide Male Typen da, die es überhaupt nicht verstehen konnten, warum ich gehe. Also von daher kann ich das schon so ein Stück weit nachfühlen und auch, dass sie sich irgendwann erst frei fühlt, als sie das Ganze anspricht und damit benennt und öffentlich macht. Also auch das habe ich gemacht. Ich habe meine Geschichte in der Schülerzeitung anonym veröffentlicht damals und mich vehement gegen einen Lehrer durchgesetzt, der meinte, also das wäre ja, also wenn das in einer Beziehung ist, müsste man ja eigentlich erstmal prüfen, ob das eine Vergewaltigung ist, bevor man solche Geschichten schreiben kann und so. Also von daher, da an den Stellen habe ich schon gedacht, doch, und ich kenne es von so vielen Freundinnen auch genau diese Szenarien, dass ich da schon gedacht habe, vielleicht liegt das wirklich daran, wenn du nur beigebracht kriegst, wie du dafür da bist, dass jemand anderes das geil findet und dass es immer besser sein muss, weil du musst Konkurrenz ausstechen, das ist ja im Prinzip auch das, was damit drin steckt, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Zeitschriften eben sehr, sehr viel Anteil daran haben. Und bei mir war eben die ganze Aufklärung auch ähnlich wie bei ihr. Ich habe zwar nicht so ein Janosch-Buch gehabt oder so, bei uns gab es Peter, Ida und Minimum, aber ich bin im Prinzip auch durch Bravo und sowas selbst aufgeklärt. Wollen wir Peter, Ida und Minimum vielleicht auch nochmal lesen?
Oh Gott, das klingt ja schon furchtbar.
Nee, aber es ist, also, ich hatte keinerlei Vorbilder, was das angeht. Und habe das dementsprechend, also diese Zeitschriften gelesen und auch dieses Buch von Lou Padgett, was sie da beschreibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe danach mit 15 mit einer Freundin trainiert, wie man einen Gummi über eine Banane zieht mit dem Mund. Weil das ist Nonplusultra ist an dem, was halt cool ist und toll ist. Für einen Typen. Wenn er überhaupt jetzt schon dazu verdonnert wird, so ein blödes Ding zu benutzen, ne? Also von daher, und ich wette, ich nutze immer noch irgendwelche Techniken, wenn ich einem Typen einen runterhole, die ich da gelernt habe. Völlig unbewusst. Einfach, weil das war, wie ich gelernt habe, wie sowas geht.
Das stand in so einer Frauenzeitschrift drin. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich hatte, wo sie gesagt hat, dass da drin steht, so von wegen, wenn er irgendwas will, was du nicht willst, dann musst du dich einfach dazu durchringen. Also musst es trotzdem machen, obwohl du es nicht willst, um ihn quasi zufriedenzustellen.
Du solltest dir gut überlegen, ob es das wert ist, es nicht zu tun, ja. Ich kenne das tatsächlich aus Zeitschriften.
Ehrlich?
Doch, das ist, mir kam das sehr bekannt vor so.
Ich nicht.
Und ich bin mir auch sehr sicher, aber ich bin mir nicht, kam das nicht auch aus dem Buch?
Nee.
Ich meine, dass ich das in diesen Lupette-Zusammenhang bringe. Oder Cosmopolitan, ne? Aber ja.
Zeitschrift irgendwas.
Also, ich hab, ich stand gestern im Supermarkt vor den Zeitschriften und habe noch überlegt, ob ich nochmal reingucken soll. Mhm. Die Titelstories, also auf dem Cover, was da drauf stand, das ging immer noch zu 100% in die gleiche Richtung. Ich habe kurz überlegt, ob ich reingucken soll, was da so drin steht, aber ich habe es dann doch gelassen.
Also das mit dem, du musst wieder in Shape sein, wenn du ein Kind gekriegt hast so und darfst keine Zellulitis haben und so, ja, das auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ja gleich auf Seite 1. Aber dass man da jetzt irgendwie nach einer Anleitung, sie hat ja auch danach gesucht, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das war ja wie eine Sucht, dieses rausfinden zu wollen. Und sie wollte es, also manchmal denkt man, sie wollte es hinter sich bringen oder so, ne? Sie wollte halt unbedingt ganz, ganz viel wissen darüber, was voll in Ordnung ist und völlig normal. Aber diese Quelle, wie gesagt, ich konnte das gar nicht glauben, dass das so da drin steht. Stand.
Ich hatte das Gefühl, dass sie einfach so ein bisschen die Beste sein wollte da drin. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch das ist, wo diese ganzen Anleitungen und diese Zeitschriften einen hinführen wollen. Dir wird immer erklärt, wie viel schlimme Konkurrenz es gibt. Und dir wird in diesen Zeitschriften ja auch sehr gerne erklärt, dass es doch durchaus die Überlegung wert wäre, die eigenen Grenzen bezüglich Fremdgehen oder einen beschissen behandeln oder sowas gehörig zu verschieben, weil das immer noch besser wäre, als den Typen zu verlieren. Im schlimmsten Fall an eine andere Frau. Und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass das so ein Wettbewerb im Wer ist die Beste im Sex schürt. Wir müssen bestimmt diese Podcast-Folge als explicit kennzeichnen. Ich glaube, die darf bei Apple nicht unter 18 gehört werden. Also man muss es, glaube ich, zumindest kennzeichnen.
Aber wir haben noch gar keine krassen Sachen gesagt, außer Ameisenigel kein Arschloch hat.
Ja, aber ich bin mir ziemlich, ich habe mal gehört, bei einem anderen Podcast, den ich gehört habe, dass die für mehrfache Benutzung des Wortes Scheiße schon auf der Liste gelandet sind. Quasi auf dem Index der Podcast. Ja, aber also ich habe da schon so ein bisschen das wiedergefunden, wie ich das eben auch wahrgenommen habe mit dieser Wettbewerbsgeschichte. Was ich krass fand, ist die, zu den Magazinen, wir haben uns bei der Britney-Geschichte gefragt, ob diese ganzen Klatschmagazine in der Form noch existieren.
Ja.
Das habe ich dann gestern vorm Supermarktregal auch rausgefunden. Die sind nach wie vor da.
Also, okay.
Die haben sich auch tatsächlich nicht geändert. Es waren nur nicht mehr ganz so viele. Aber der Rewe, in dem ich einkaufen gehe, hat auch ein sehr, sehr kleines Zeitschriftenregal. Also.
Das gibt's immer noch.
Ja, aber genau, und bei den Zeitschriften, da hat sie ja auch Männerzeitschriften beleuchtet, sowas wie GQ und so. Ich fand diese Zitateliste, ich hätte mir wirklich diese Auflösung gewünscht, was von Sexualstraftätern und was aus Männermagazinen kam am Ende. Mm. Ich hätte es daran auch nicht festmachen können. Also die fand ich schon...
ein Schocker.
Das fand ich einen krassen Punkt,
ja.
Der mir so nicht bewusst war.
Ja.
Dass die Männermagazine sehr abfällig von Frauen reden und auch quasi genau in die gleiche Richtung erziehen, dass quasi der Mann das Spiegelbild zu dem wird, was die Frau aus dem Frauenmagazin perfekt machen würde. Das schon. Aber dass es wirklich so schlecht zu trennen ist, die Beschreibung von jemandem, wie er mit Frauen umgeht, um sie gefügig zu machen, der das tatsächlich tut, und die Beschreibung aus dem Magazin, wie man das tatsächlich machen soll, in einer Beziehung, in einer eigentlich gesunden Beziehung, das hat mich tatsächlich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Vor allem, überleg mal, wenn, das waren ja die Männerzeitschriften, wo das war, aber stell dir mal vor, die Männer würden die Frauenzeitschriften lesen, wo ja drinnen steht, mach das, was er will, überwinde dich. Das wäre ja noch schlimmer.
Mhm. Naja, es ist, die Frauenzeitschriften haben da ja durchaus einen ähnlichen Klang wie viele Typen, die der Ansicht sind, dass, also auch bei der, ich glaube, sie hat diese Geschichte beschrieben, dass sie irgendwann mal ein Getränk, ein offenes Getränk nicht annehmen wollte. Und der Typ ihr dann wie eine Klette am Arsch hing. Kann auch sein, dass sie es mit irgendwas anderem gerade durcheinander bringen, aber das ist so eine typische Situation, dieses in einer Kneipe angesprochen werden und man sagt, man hat jetzt aber überhaupt keinen Bock da drauf. Und da fängt diese Überrederei ja eigentlich schon an. Hm. Die Erwartung, dass die Frau jetzt freundlich zu sein und das gefälligst anzunehmen und zu trinken hat oder jetzt mit jemandem zu reden hat, weil er sich herablässt, sie anzusprechen, und das ist quasi ihr, wenigstens ihr Anteil von Dankbarkeit dafür, dass sie jetzt diese Aufmerksamkeit bekommen hat, dass sie dabei gefälligst jetzt mitmacht. Egal, was der Typ für einen Dünnpfiff von sich lässt, egal wie wenig Zeit und wie wenig Bock man da drauf hat.
Also mit einem Drink war nichts, aber dieser Typ, der sie dann da begrapscht hat, wo sie den dann auch angezeigt hat, der war ja so lästig auch, ne?
Ja, der hat auch so angefangen.
Ja. Genau, ja. 11. Klasse oder so war das.
Die Situation beschreibt sie im Studium. Die Vergewaltigung mit 15 oder so? Nee, am Wechsel zwischen Oberstufe und Unterstufe, glaube ich. Ende 10. Klasse, ja doch, mit um die 15 rum. Ich glaube, das war irgendwie ja ihr Schachtutor in so einem Jugendtreff. Und ich glaube, da hat sie beschrieben, dass sie irgendwas sowieso nicht mehr machen kann oder aus dieser Schachgruppe rausfliegt, weil sie die Altersgrenze mit Ende der 10. Klasse überschreitet oder sowas.
Welches Thema ich, wo ich dachte, ja. Ja, das ist so und ja, das ist scheiße, aber stört mich nicht ganz so dolle, war Werbung, ne? Weil ich so dachte, ja, muss man sich auch mal fragen, wer kauft das denn, ne? Also, wer gibt denn da Geld für aus? Also klar, ich würde, wenn, weißt du, was ich meine?
Die habe ich gerade gar nicht vor Augen.
Das war relativ am Anfang.
Nee, komme ich gerade nicht hinterher.
Also einmal so mit von wegen, ja, wenn so ein Typ irgendwie sexy, lassiv auf der Motorhaube liegen würde, ob das eine Frau zum Autokauf überbringen würde oder so. Und oder dass zum Beispiel, wenn du im Rotlichtviertel oder so, dass denn da Frauenschenkel über der Tür sind und keine behaarten Männerbeine oder so. Ja, dachte ich so, ja gut, aber das passt ja halt irgendwie auch, weil ja, wer kauft das denn? Ne? Also wer gibt denn da Geld aus? Obwohl ich auch sagen muss, wenn jetzt sich ein Mann quasi rasieren würde, die Beine, und würde dabei gefilmt werden, würde mich das auch nicht, weißt du, ich bin schon froh, dass das eine Frau macht in der Werbung.
Ja, ein Mann würde mich jetzt auch nicht animieren, meine Beine zu rasieren, aber es ist auch irgendwann bei mir dieser Zeitpunkt eingetreten, wo ich mir gedacht habe, ach scheiß drauf, Winterfell ist auch gut, hat was für sich, ne?
Voll ist kalt.
Isoliert, alles
schick. Ist halt einfach kalt,
ich hab
genau.
Ich habe ganz oft einfach gar keinen Bock, mich zu rasieren, und ich finde das auch gehörig unbequem, so in der Dusche rumzuturnen. Wahrscheinlich müsste ich auch noch 10 Kilo abnehmen, damit ich das wieder irgendwie in einer Form machen könnte, in der ich es nicht gänzlich lästig finde. Weil wenn man sich dann vorbeugt, dann ist es da, also nee. Habe ich einfach keinen Bock drauf, habe ich irgendwann ad acta gelegt. Mache ich, wenn ich Lust drauf habe, aber mache ich nicht mehr regelmäßig. Von daher tangiert mich das relativ peripher, ob sich da Kerle, Frauen oder was auch immer die Beine rasieren. Aber was ich in dem Kapitel, jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, ich habe mir da tatsächlich ein Lesezeichen gesetzt. Was ich faszinierend fand, war diese Liste der Dinge, die auf Fokus und Spiegel schon mal mit nackten Frauenkörperteilen oder halbnackten Frauen illustriert wurden. Abnehmen ohne Stress, Abnehmen und Esstypen. Alternative Medizin- und Anti-Aging-Programme. Das Einzige, was ich hier jetzt so wirklich dem zuordnen könnte, dass es Sinn macht, Frauenhaut zu zeigen, sind Anti-Aging-Programme, weil bei Männern ist älter werden ja schön und bei Frauen verpönt, und das hat halt wenigstens noch was mit der Haut zu tun. Bluthochdrucktherapien finde ich schon schwieriger. Ganz faszinierend fand ich Demenzforschung. Ich hätte dieses Cover echt gerne gesehen. Also es ist, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben mag und wie man da noch den Bogen spannen kann. Deutsche Schicksalsjahre finde ich auch sehr schön.
Oh.
Deutschland und Lebensqualität, gut, für manche ist das wahrscheinlich Lebensqualität. Diabetes, Diät und Durchhalten, das geht wirklich ja über zwei Seiten.
Ja.
Und auch gesunde Zähne und gesundes Essen. Also bei gesunden Zähnen habe ich mich gefragt, ob da vielleicht einfach ein Frauenmund abgebildet wurde und sie das so weit gefasst hat, dass einfach, weil es kein Männermund war, das mit in die Liste gekommen ist. Ähnlich bei Knieproblemen und Knieheilmethoden. Was ich aber auch, also wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, Salz. da habe ich mich gefragt, ich habe irgendwann mal dieses Buch Salz auf unserer Haut gelesen vor ewigen Zeiten. Das ist ja so eins, was auf den Listen mit Büchern, die man gelesen haben muss, Anfang der 2000er irgendwie mal auftauchte. Da habe ich mich wirklich gefragt, ob man diesen Bogen darüber schlägt, dass es diesen, ja, ist das ein Sexroman? Eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, in der es sehr viel darum geht, ob man darüber den Bogen spannt, dass Salz also offensichtlich mit nackter Haut zu tun haben muss. Aber insgesamt war ich also auch, dass man Versicherungen damit bewerben kann, auch wenn es für Zähne ist, aber fand ich schon, also insgesamt, späte Eltern ist auch schön. Ich frage mich, ob sie die späten oder die jungen Eltern dabei nackig abgebildet haben. Ja, also es ist wirklich, es geht über, in der E-Book-Version, also es ist ja meistens dann weniger, was auf einer Seite drauf ist, als in der gedruckten Version, aber es geht über mehr als zwei Seiten.
Hm, heftig, ne? Obwohl ich das schon ein bisschen verstehen kann, dass sie sich oft für Frauen statt Männer entscheiden, weil gerade so bei diesen ganzen Krankheitsgeschichten irgendwie macht das ja, vertraut man einer Frau irgendwie so, keine Ahnung warum, aber wenn da jetzt zum Beispiel Wärmepflaster irgendwie aufs Schambein geklebt werden, weiß ich mein, das ist...
Ja gut, wenn es jetzt um Menstruationsbeschwerden geht, kann ich das nachvollziehen, aber ich würde Fokus und Spiegel tatsächlich als tendenziell eher von Männern gelesene Magazine ablegen, also zumindest in meinem Umfeld. Ich glaube, meine Oma ist die einzige Frau, die ich kenne, die regelmäßig irgendwie diese Magazine liest. Also ich würde das, von daher würde ich sagen, der Adressat sind in dem Fall eigentlich gar nicht Frauen, für die das irgendwie reliable sein muss, was da drin steht, sondern eher Männer, die es dann vielleicht wiederum wirklich ansprechender finden, auf dem Cover halt nicht einen behaarten Männerhintern zu sehen, sondern den frisch rasierten von einer Frau.
Ja, oder unrasiert. Wir brauchen das ja eigentlich nicht, oder? Frauen rasieren sich doch nicht den Hintern.
Aber sind die auf den Covers unrasiert? Die sind auf dem... Nee, aber der hängt ja oben am Bein mit dran.
Ja, aber meinst du, das ist überhaupt ein Hintern, was da...
Also, und ich kenne genügend Frauen. Ich kenne genügend Frauen, die zwar nicht die Fläche des Hinterns, aber wenigstens die Täler rasieren. Oder sich zumindest intensiv Gedanken darum machen, wie man das umsetzt, ja.
Okay,
da bin ich einigen begegnet.
Ich glaube auch Männer, also wenn die eine Frau sehen, da gab es auch letztens eine Studie, dass irgendwie Frauen, Ärzte viel weniger Zeit zum Operieren brauchen und dass die Operierten auch viel, viel schneller heilen. Weil Frauen einfach eine andere Art und Weise haben. So.
Ich habe ein Hörbuch gehört vor kurzem. Was wollt ihr denn noch alles? Das ist, glaube ich, das ist eine Fortsetzung von Wir sind doch schon längst gleichberechtigt von Alexandra Zykunov. Und sie zitiert eine Studie, nach der Frauen ein sehr viel höheres Risiko haben zu sterben, wenn sie von Männern operiert werden, als von Frauen.
Ich glaube, jeder hat...
Aber das bezog sich... also genau, es war irgendwie... Ich habe diese Studie schon in einem anderen Buch wiedergefunden. Ich glaube, da ging es darum, dass interpretiert wurde, dass die Männer da tatsächlich auch zur Selbstüberschätzung neigen und im Zweifelsfalle eben unreflektierter weiterarbeiten würden.
Hm.
Aber ich weiß nicht, ob ich deswegen einer Zeitschrift die Versicherung mit einer nackten Frau bewerben möchte oder auch nur mit Teilen von ihr jetzt mehr Vertrauen entgegenbringen würde.
Nee, aber es wäre ja mal interessant zu wissen, ob Männer generell vielleicht auch zu einer Frau mehr Vertrauen haben jetzt in ihrem Job. Also jetzt natürlich nicht als Kfz-Mechanikerin, da denke ich, da fehlt es noch so. Aber so bei Ärzten und so, also Gesundheitsfragen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Männer da Frauen nicht nur, also nicht gerne lieber sehen, weil sie Frauen sind, sondern weil die da denen das mehr zutrauen so. Warum auch immer, keine Ahnung,
ja,
das Mutterding vielleicht oder so.
Innerhalb von Beziehungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Männer Frauen sehr gerne zutrauen, diese Aufgabe für sie gänzlich zu übernehmen, sodass man sich selber nicht mehr drum kümmern muss.
So pflegen und
das
so
habe ich
halt
mehrfach gehabt. Also dieses, dass die Frau Frau zuständig dafür, daran zu denken, dass der Mann seine Medikamente nimmt, es regelmäßig nachzufragen und nachzuhalten, ob er seine Arzttermine macht und wahrnimmt. Das, in dem Punkt habe ich das Gefühl, dass also die Faulheit siegt im Zweifelsfalle definitiv, um einer Frau zu vertrauen. Feministische Bücher machen, glaube ich, dass wir hier zu Männerbashing kommen, oder?
Und na und?
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich auf den Schlips getreten fühlt, das zu hören. Ich habe da auch kein Problem mehr mit, die auf die Schlipse zu treten.
Ja, genau. Und ich glaube, bei dem Thema
ich glaube, da gibt es tatsächlich auch Studien zu.
Ja, ich meine, da kannst du ja jedes Ehepaar fragen. Also ich kenne keinen, der dann sagt, der ist bei uns ganz anders. Er leidet nicht so. Oder so. Ja, also ich glaube, die Kolleginnen kommen teilweise lieber zur Arbeit, als den Mann zu Hause zu pflegen. Mhm. Also bleiben extra lange oder so.
Ich muss gerade nochmal gucken, was mein zweites Lesezeichen hier war. Mhm. Ich hatte mir nämlich noch eins gesetzt. Aber ich glaube, das waren die Zitate von den Männern.
Kann ich dich ja noch was fragen?
Ja, mach mal.
Was denkst du, für wen ist das Buch geschrieben?
Ich glaube, für gerade eben diejenigen, die eigentlich jünger sind als wir.
Glaube ich auch.
Ich glaube vor allem für Leute, die so jetzt Anfang 30 oder Ende 20 sind und so ein kleines böses Erwachen haben, weil sie langsam realisieren, an wie vielen Stellen in ihrem Leben ihnen eigentlich Benachteiligung begegnet. Während sie vorher, ich glaube auch bis einschließlich des Studiums, eben, das ist glaube ich auch was, das sagt sie glaube ich auch, dass dieser Bruch damit zu glauben, gleichberechtigt zu sein, so ein bisschen mit dem Eintritt in den Beruf kommt. Und ich glaube, es ist eher eine Vorbereitung für diejenigen, die kurz davor stehen oder die gerade auf den Hintern gefallen sind und festgestellt haben, alles klar, das ist tatsächlich doch noch gar nicht alles so toll, als für diejenigen, die schon seit ein paar Jahren in der Scheiße schwimmen und sich denken, ja, wäre jetzt irgendwie mal schön hier mal so die Insel zu entdecken, auf der doch alles ganz gut ist.
Ja, das stimmt. So ein Erwachen halt, ne? So willkommen im Leben. Schade, ne? Aber ja, das stimmt schon, das für die, weil für uns ist es nichts irgendwie. Also wie du schon sagst, du erkennst dich viel zu oft wieder und denkst, ja toll, ne? Also für Mütter ist es irgendwie auch nichts, weil es steht nicht drin, man kann daraus nichts anwenden, will ich mal sagen. Wenn da drin stehen würde, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja...
Also man kann es nicht als Prävention nutzen quasi in der Erziehung. Aber ich glaube, da ist auch der Punkt, dass sie ja selber keine Kinder hat und durchaus ja sagt, dass sie sich sehr weit aus dem Fenster lehnen würde in dem Moment, wo es halt darum geht, sich mit jemandem zu unterhalten, der Kinder hat. Das ist, ich glaube auch, das ist wirklich schwierig, weil da, ich sehe das so bei Freundinnen von mir, die keine Kinder haben. Es gibt natürlich Sachen, wo die vielleicht nicht weit genug denken, weil sie den Rahmen an Dingen, die an einer Handlung dranhängen, nicht so ganz abschätzen können. Ich glaube aber auch an ganz vielen Stellen, dass sie trotzdem recht haben und Mütter das erstmal abschmettern, weil es einfach sehr unbequem ist, das zu hören. Und von daher habe ich aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie Sorge hatte, anmaßend zu sein, weil sie keine Erfahrung hat.
Ja.
In dem Bereich. Und sie beschreibt ja eine Situation, wo sie eine braune Stoffeule verschenkt und das Mädchen dann ganz schnell im Regal eine Höhle findet, in der die Eule jetzt verstaut wird, weil die Eule nicht rosa ist. Das ist zumindest die Interpretation der zugehörigen Mutter. Und es ist ja so praktisch, die Dinge ja jetzt alle nach Prinzessin Lillifee-Schema zu kaufen und im Zweifelsfall die anderen Sachen weiter zu verschenken, weil man sich am wenigsten Gedanken drum machen muss. Aber wenn ich mir so diese Klischee-Geschichte angucke, also ich glaube, heute ist es undenkbar, dass man als Mädchen in den Klamotten vom älteren Bruder rumläuft, was für uns, glaube ich, noch durchaus normal möglich war. Aber ich glaube, inzwischen ist es wirklich was, wenn ich mir das angucke, also ich folge da tatsächlich zwei Instagram-Accounts, Rosa, Hellblau, Falle und Seitenverkehrt, die eben immer mal wieder solche Themen mit aufgreifen. Und wenn man das sich mal durchgelesen hat, diese Zusammenhänge von auf Mädchenkleidung sind zum Beispiel immer die Fluchttiere, die Futtertiere für die Tiere, die auf der Jungskleidung abgebildet sind. Also Mädchen kriegen Häschen und Jungs kriegen Wölfe oder Löwen oder irgendwie sowas. Ja, also solche Dinge, dann denke ich mir ja, ich finde es tatsächlich schwierig, wenn Mütter das so einfach nur als eine Vereinfachung ihres Lebens sehen, weil man damit eben unbewusst auch sehr viele Sachen anerzieht. Sich das damit nur leichter zu machen, finde ich sehr kurz gedacht, und diesen Anspruch, dass dann für ein Mädchen alles in Rosa sein muss und für einen Jungen alles in Blau, der führt halt letztlich auch dazu, dass du einen Haufen Geld ausgeben musst, weil du Dinge doppelt kaufst, weil das als nicht akzeptabel angesehen wird, das wieder zu verwenden. Und ich kenne halt echt viele, die das mitmachen.
Was ich noch sagen wollte ist, also falls jemand das vorhat, das Buch zu lesen, lest es nicht an einem Stück. Es ist einfach, es ist nix. Eigentlich muss man Pause machen zwischendurch. Man muss das sacken lassen und so, weil dieses ist wie so eine Flut irgendwie auch, ne? Also an Informationen so, muss ich sagen, vielleicht bin ich auch deswegen ab und zu gedanklich abgehauen so, weil es war wirklich viel. Also ich glaube, das ist ein guter Tipp, das nicht an einem Stück zu lesen.
Also ich habe mehrere solche Bücher gelesen oder gehört und glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Frage der Übung, weil die Themen, die auftauchen, eben immer wieder kommen. Und irgendwann hat man dann zu mehreren Themen einfach schon Input gehabt und denkt die einfach weiter, aber das geht deutlich schneller als das initiale Denken, wenn man das erste Mal damit konfrontiert ist.
Also es ist kein Ratgeber, also es steht nicht drin, wie man seine Kinder davor sowas beschützt oder so. Ich glaube, da muss man sich auf sich selbst verlassen. Ich habe mit meiner Tochter darüber auch gesprochen, über das Buch, beziehungsweise über manche Sachen. Und ich muss sagen, das hat mich auch beruhigt. Was jetzt nicht heißen soll. Klar ist sie auch auf der Suche nach Antworten und so, aber wie gesagt, ich bin so ein Kind aus dem Osten, das heißt, ich bin auch extrem offen aufgezogen worden und das mache ich mit meinem Kind auch so, und ich glaube, es tut ihr ganz gut, und sie weiß genau, was sie will und was sie nicht will, und wo ich ihr das erzählt habe, von wegen, stell dir mal vor, da würde in so einer Zeitung das und das drinne stehen, ne, dann sagt die zu mir, ja, hä, ich mache doch das nicht, ich mache doch nichts, was ich nicht will. Also gegen meinen Willen, das würde ich schon nicht machen, nur weil das in so einer Zeitung steht. Nun ist der Unterschied, dass die natürlich andere Informationsquellen haben und so. Und klar sind die auch, wie gesagt, die informieren sich auch auf die eine oder andere Weise und unterhalten sich untereinander und so.
Aber ich habe gerade bei dem Thema Sachen machen, die man nicht will. Ich glaube, viele Sachen habe ich nur gewollt, weil sie in der Zeitschrift standen und mir gesagt wurde durch diese Quellen, dass das eben Teil des Spiels ist. Also ich glaube, ich habe das in dem Alter nicht hinterfragt, sondern das war eher wie so eine Anleitung, in der das halt irgendwie mit drin stand. Und wenn man das eine wollte, musste man das andere halt mitwollen.
Okay. Also ich habe ein gutes Gefühl, dass die Jugend heute, doch, ich glaube, die sind ein bisschen, also selbstbewusster ist das falsche Wort, aber die, es ist halt einfach leicht, mit den ganzen Quellen, die man jetzt hat, Informationen zusammenzutragen, wenn man überhaupt ein Thema was wissen will. Und man muss nicht eine Zeitung kaufen, sondern, weißt du, was ich meine? Die suchen sich halt von überall was. Die sprechen mal mit einer Freundin darüber, dann gucken die mal im Google, dann fragen die vielleicht nochmal die Vertrauenslehrerin in einer Schule, die Mutter vielleicht auch mal am Ende so, ne? Aber wenn du den Kindern sagst, die können erstmal grundsätzlich alles wissen dürfen, und dann müssen die auch nicht auf komische Suchen gehen. So. Na, es ist klar, ist das manchmal nicht leicht und so, da, weil eine Antwort muss dann auch kommen. Also da kannst du nicht sagen, so, ja, da reden wir aber immer in 3 Tagen drüber, dann informierst du dich mal, sondern du musst schon ein bisschen, ne? weil dann ist doof, so, ne? Aber ich habe eigentlich nur das Gefühl, so, muss ich sagen.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie das...
Du hast ja einen Jungen, das ist ja nochmal ein bisschen anders.
Das hier bei uns so wird in ein paar Jahren. Ja, genau.
Hast du noch was zu sagen zu dem Buch? Oder? Also ich bin, wie gesagt, ich bin froh, dass wir es durch haben, ehrlich. Also
ja, also ich auch. Nee, also mir, die Themen, die mir da irgendwie ja was angestoßen haben, die haben wir jetzt, glaube ich, auch so alle ausreichend besprochen. Also was ich bemerkenswert fand... 10% des Buches sind Literaturempfehlungen. Also ich habe das als E-Book gelesen. Ich habe auch festgestellt, ich muss, glaube ich, unsere Bücher tatsächlich auf Papier lesen, sonst kann ich da nicht so drüber nachdenken, mir Notizen machen, wie ich das möchte. Aber 10% waren hinterher Literaturempfehlungen, und zwar nicht irgendwie nur ihre Quellen, sondern einfach wirklich Literaturempfehlungen, die mit 2 Halbsätzen erklärt werden. Da habe ich das dann ausgeschaltet, das fand ich doof. Ich mag Literaturempfehlungen, die im Text vorkommen, die speichere ich mir ganz oft ab, aber mir fehlt da dann tatsächlich völlig der Kontext.
Ja.
Und ich fand das sehr überflüssig fürs Ende.
Das stimmt.
Ja, aber das ist auch quasi mein Abschluss zu dem Buch.
Guck mal hier.
Da liegt was. Ja, ich erkenne
da
es,
ein Buch.
Da liegt
schon, das nächste. Und zwar weiß ich schon, was wir lesen. Also ich hatte ja überlegt, habe ich dir erzählt, die Vegetarierin zu nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch, das macht mir einfach Angst. Ich kann es nicht ändern. Vielleicht müssen wir es irgendwann anders mal machen. Aber irgendwie, kann ich nicht beschreiben, aber ich habe Angst vor dem Buch und deswegen lesen wir das nicht. Und wir lesen wieder ein altes Buch. Mhm. Es geht wieder um Frauen. Und zwar... Und das finde ich übrigens auch witzig, wenn wir so ältere Bücher lesen, weil man dann immer sagt, ja gut, das ist aber schon 15 Jahre her, so, ne?
Ja.
Und wie ist das denn jetzt und so? Und weil du in der letzten Folge gesagt hast, so, wir machen was zum Lachen, und das war jetzt nicht zum Lachen, deswegen habe ich jetzt mir zur Aufgabe gemacht, jetzt machen wir mal was zum Lachen. Mhm. Und zwar heißt das Buch Mein Leben im Liegen, das Tagebuch einer Schlampe, und das wird ganz toll.
Also es sagt mir irgendetwas.
Das kriegst du aber, jetzt musst du irgendwie für 1 Euro oder so bei Medimops kaufen. Es gibt es natürlich in neu wahrscheinlich nicht mehr. Das Buch ist alt, aber ich glaube, es ist lustig.
Also ich glaube, es ist Jojo Moyes, die Autorin.
Die heißt Chelsea Handler.
Okay, dann ist es für anderes. Ah ja, auf Amazon findet man es auf jeden Fall als gebrauchtes Buch. Für 2,24 €. Das klingt machbar. Ja, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal besorgen und bin sehr gespannt. Ich fände noch wichtig, noch mal zu erwähnen, wir haben einen Instagram-Kanal. Da ist noch nicht ganz so viel drauf passiert. Aber da freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns da folgt. Und vielleicht ab und an mal was kommentiert. Also mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wer das Buch von heute gelesen hat und was andere darüber denken.
Ich würde ja gern wissen, ob jemand die Vegetarierin gelesen hat und sagen kann, ob das Buch Angst macht oder ob das unbegründet ist.
Dann sollten wir vielleicht einfach mal so ein paar Storys erstellen, in denen Fragesticker vielleicht zu solchen Sachen drin sind. Okay.
Also schön, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht auch mal wieder mit nicht nur Erkältungstee und Wasser an der Bibliotheke.
Oh ja, mal mit Glühwein, weißt du was?
Ich hätte jetzt gedacht Cocktails. Ich finde, das Buch klingt nach Cocktails.
Wenn es Ostern wieder schneit.
Aber das kann natürlich täuschen, ich kenne das ja nicht.
Das stimmt, das klingt nach Cocktails, aber weißt du, wenn es Ostern wieder schneit, dann machen wir nochmal einen Glühwein auf.
Ich habe noch einen richtig guten, glaube ich. Aber im Augenblick ist es so warm, da braucht man den nicht. Ja, also dann hören wir uns beim nächsten Mal mit dem Tagebuch der Schlampe.
Genau.
Den Teil habe ich mir gemerkt. Ciao.
Tschüss.